Das nächste Thema lautet Genetik und klinische Manifestationen der Hypertriglyceridämie. Und ich freue mich, dass der Professor Thomas Stulnig hier ist. Er ist Vorstand der Drittmedizinischen Abteilung und des Karl-Landsteiner-Instituts für Stoffwechselerkrankungen und Nephrologie der Klinik Hietzing in Wien. Ich bitte dich um deine Ausführungen.
Ja, danke. Ich danke auch dem Professor Claudi, der das Feld schon schön aufbereitet hat. Und ich möchte hier jetzt drei Punkte machen. Das eine ist, wurde ich gebeten, auch ein bisschen die Leber, also immer diese Stoffwechselsachen herauszuheben. Masel, der neue Ausdruck sozusagen, metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung und triglyceridreiche Lipoproteine. Dann genetisch oder nicht genetisch, ist das die Gretchenfrage oder kann man die überhaupt beantworten? Und dann nochmal ein bisschen auf risikobasiertes Management eingehen, wo wir schon etwas gehört haben. Gut, schauen wir mal in die Leber, weil da kommen sehr viele Lipoproteine her. So eine Darstellung haben Sie schon gesehen, dass wir also die Lipoproteine nach der Größe zeigen. Was ich hier sagen möchte, ist, dass die unteren, das sind also die Chylomikronen und die Remnants. Sie wissen, Remnants sind die Restpartikel, die entstehen, bevor sie dann aufgenommen werden müssen in die Zelle. Die kommen aus der Darmmukosa. Während die anderen, die dann da oben sind, die kommen ursprünglich eben diese großen VLDL, die kommen aus der Leber. Darum gibt es sozusagen, man sagt auch einen exogenen und einen endogenen Triglyceridstoffwechsel. Und die unterscheiden sich, wie Sie schon sehr schön gesehen haben, im Lipidprofil, aber auch, wie man unten sieht, im Apolipoproteinprofil. Und wenn wir jetzt sozusagen sagen, ja, wir essen natürlich Fett, was passiert mit dem Fett, dann werden aus dem Darm aufgenommen und in die Lymphe abgegeben, eben als Chylomikronen. Und wenn wir jetzt so ins metabolische Syndrom hineinschauen, postprandial, dann haben wir einfach eine erhöhte Chylomikronproduktion, einfach durch die Ernährung, die oft eben sehr fettreich ist. Aber wir haben dann eben auch eine verminderte Lipolyse der Chylomikronen, wie man da unten sieht, ja. Und das beides führt dazu, dass wir schon einmal sehr viele Chylomikronen bei Patienten mit metabolischem Syndrom nach der Mahlzeit im Blut haben. Und da ist es eben wichtig, dass die Blutabnahme für Triglyceride mindestens 10 Stunden Nüchternheit voraussetzt, damit man wirklich sinnvolle Werte hat. Denn Chylomikronen sollten oder dürfen in einem nüchternen Plasma nicht drinnen sein. Wenn die drinnen sind, dann ist es auf jeden Fall schon pathologisch. Nun, das heißt, die Chylomikronen, wir haben jetzt hier so diesen Triglyceridstoffwechsel noch einmal da, die kommen, werden also hier produziert, direkt aus dem Fett, das in der Nahrung drinnen ist und werden eben dann weiter im Plasma abgebaut. Worum es aber bei der VLDL-Synthese geht, das ist der Fettcontent in der Leber und darum ist eben die steatotische Lebererkrankung hier das Problem. Denn die Leber, was soll die mit den Triglyceriden machen? Die kann sie nur abgeben. Ja? Weil so viel kann sie gar nicht selbst verbrauchen, verbraucht nur minimal Triglyceride. Gut, wir haben also jetzt auf der einen Seite diese Chylomikronen und die Remnants. Die Remnants werden wieder aufgenommen, das heißt, da kriegt die Leber noch einmal Triglyceride von der Seite. Und auf der anderen Seite, das macht ungefähr 15% der Triglyceride aus, dann der größte Teil der Triglyceride, also eigentlich der Fettsäuren, die in die Leber kommen und da zu Triglycerid werden, die kommt aus dem Fettgewebe. Und das Fettgewebe sollte eigentlich durch das Insulin unterdrückt, sollte die Freisetzung der freien Fettsäuren unterdrückt werden, aber eben beim metabolischen Syndrom und Prädiabetes und Diabetes Typ 2 wirkt eben das Insulin durch die Insulinresistenz nicht mehr richtig im Gewebe und daher werden eben vermehrt Fettsäuren freigesetzt. Und wo kommen die hin? Die werden natürlich auch wieder von der Leber aufgenommen und führen dazu, dass das Fett in der Leber mehr wird. Und dann ganz wichtig, die Kohlenhydrate aus der Ernährung, die haben einen ganz besonders großen Anteil wieder am Leberfett und damit auch eben dann an der VLDL-Produktion. Und wir haben es jetzt schon im Vortrag von Professor Claudi gehört, es geht bei den Triglyceriden und der Ernährung um die Kohlenhydrate, die Ernährung in allererster Linie. Das ist das Wichtigste, wenn wir die Ernährung betrachten, weil die Kohlenhydrate aus der Ernährung einen viel größeren Beitrag für das Fett in der Leber und damit für die Produktion triglyceridreicher Lipoproteine haben als die Fette. Ja, also ganz wichtig. Ja, das Resultat sind die VLDL. Ja, hier sieht man auch noch einmal, warum die Kohlenhydrate da so wichtig sind in der Lipogenese in der Leber, weil die Glucose und die Fructose, Sie wissen, das sind die beiden Bestandteile der Saccharose, des Rohrzuckers, und eben sehr viel auch in Softdrinks und natürlich auch in Fruchtsäften vorhanden. Die bieten nicht nur Substrate für die Lipogenese, also dass Fett gebildet werden kann, sondern sie aktivieren auch die Kernfaktoren, die dazu führen, dass die Enzyme angeschalten werden. Und das sind also im Falle der Glucose das Carbohydrate Response Element Binding Protein, und die Fructose aktiviert das auch. Und die Fructose ist deshalb besonders auch schlecht für die Leber, weil sie zusätzlich auch das Steroid Response Element Binding Protein 1 aktiviert. Und das ist eben auch ein ganz besonders starker Aktivator der Lipogenese in der Leber. Das heißt, die Kohlenhydrate sind deshalb ganz besonders ungünstig für die Entstehung der Fettleber und der Produktion triglyceridreicher Lipoproteine. Hier auch noch einmal ein weiterer Angriffspunkt, eine weitere Folge des Carbohydrate Response Element Binding Proteins, das ist dieses MTTP-Protein und der zweite Transporter hier, wo es wirklich darum geht, das VLDL, also dieses triglyceridreiche Lipoprotein, wirklich zu bilden. Ja? Also Sie sehen komplexe Zusammenhänge, die dazu führen, dass Kohlenhydrate dann insbesondere die VLDL-Produktion anheizen. Aber es hängt natürlich auch, und das habe ich extra reingegeben, weil wir noch viel über die Eicosapentaensäure, diese langkettige Omega-3-Fettsäure hören werden. Die Omega-3-Fettsäuren verändern hier etwas. Die sind ja auch, wie wir schon gehört haben, etwas triglyceridsenkend, so im Bereich von 25% ungefähr, mit höherer Dosierung, ist dosisabhängig. Und Sie sehen hier, ohne ins Detail einzugehen, dass die Omega-3-Fettsäuren auch einfach das Expressionsmuster in der Leber verändern und hier auch ganz besonders Entzündungswege günstig beeinflussen. Genau, wenn wir hier uns jetzt das Ganze so im Stoffwechsel anschauen, dann haben wir ganz wichtig jetzt im Abbau von den VLDL, diese Lipoproteinlipase, die haben wir jetzt schon öfters gehört, ist das zentrale Enzym für den Abbau triglyceridreicher Lipoproteine, denn sozusagen die Triglyceride, die werden aus dem Lipoprotein rausgelöst, in erster Linie durch die Lipoproteinlipase. Es gibt noch zwei andere Lipasen, die hepatische und die endotheliale Lipase, die ja nicht so wichtig gesetzt sind in dem Zusammenhang, während das Cholesterin mit dem Partikel dann aufgenommen wird über den LDL oder andere Rezeptoren. Ein anderes Enzym, das ganz wichtig ist, ist dieses CETP, das ist ein Austauschprotein und das ist insbesondere auch für den HDL-Stoffwechsel wichtig. Und wir haben schon schön gehört, dass diese Small Dense LDL, das sind ja die ganz gefährlichen und die beruhen darauf, dass wenn Sie mit einem VLDL-Partikel beginnen, das sehr viele Triglyceride hat, die Triglyceride rausgelöst werden, dann kommt als Endprodukt ein LDL-Partikel, das nur noch ganz klein ist, weil einfach ursprünglich so viele Triglyceride drinnen waren. Und drum ist das also der Zusammenhang dann mit den Small-Dense-LDL-Proteinen. Und was hat das jetzt mit den Triglyceriden zu tun? Die Triglyceride sind ein sehr guter Marker für erhöhtes kardiovaskuläres Risiko und wir haben gerade diese ganzen Daten dazu gesehen. Die sozusagen die biochemische Grundlage dafür ist, dass Triglyceride sehr stark mit dem Auftreten, erhöhte Triglyceride sehr stark mit dem Auftreten dieser Small LDL Partikeln zusammenhängen, während normale, große LDL-Partikel deutlich weniger atherogen sind. Ja? Also das heißt, wenn Sie hohe Plasmatriglyceride sehen, die Triglyceride schwimmen ja nicht für sich im Plasma herum, wie das die Glucose macht, sondern die sind ja verpackt, und wenn Sie hohe Triglyceride sehen, dann wissen Sie, dieser Patient hat auch ein sehr atherogenes Plasma durch sehr viele Small Dense LDL-Partikel. Genau. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn wir viele Triglyceride haben, dann sehen Sie das hier, dann haben wir hier viele kleine Partikel, und das ApoB ist sozusagen das Markerprotein für diese atherogenen Partikel, und das können Sie auch sehr gut im Plasma bestimmen, eben besonders interessant bei Patienten mit erhöhten Triglyceriden. Gut, genau, das haben wir schon gehört. Ja, auf das CETP-Protein möchte ich jetzt nicht so sehr im Detail eingehen. Es ist auch ein sehr wichtiges Protein in diesem Stoffwechsel und führt dazu, dass Triglyceride ausgetauscht werden zwischen HDL und LDL-VLDL-Partikeln. Nun, die Frage genetisch, ist jetzt eine Triglyceride-Erhöhung genetisch oder nicht genetisch? Dieses Slide haben Sie schon gesehen. Das ist einfach die Verteilung der Triglyceride so in einer typischen Bevölkerung. Und wenn wir jetzt sozusagen hier nochmal, weil hier sind in Millimol ausgedrückt, Sie können immer sagen, so rund einfach mal 100 nehmen, also 2 Millimol sind ungefähr 200, so grob gesagt. Und da haben wir also hier diese erhöhten Werte. Und da spielen halt Varianten eine Rolle, die Sie alle vererbt haben. Ein paar Gene sind hier aufgelistet, es gibt viel mehr Gene. Und das ist sozusagen eine genetische Veranlagung, die da ist, erhöhte Triglyceride zu bekommen. Aber das muss immer kombiniert sein mit einem sekundären Auslöser. Allein die Variante selber ist es nicht. Aber dann im ganz oberen Bereich, also da geht es dann über 10 Millimol, also wir sagen immer rund über 1000, damit es einfach ist, Milligramm pro Deziliter, da kommen dann zunehmend monogenetische Formen in Frage. Aber auch selbst bei Patienten, die einmalig oder gelegentlich über 1000 Milligramm pro Deziliter haben, sind die wirklich monogenetischen Formen, also wo es einen Defekt in einem Gen gibt, noch immer die Seltenheit. Sie sehen hier die Frequenz 0,1%, also einer von 1000 hat Triglyceride über 1000 Milligramm pro Deziliter ungefähr. Die monogenetischen Formen, da sind wir bei einem auf 500.000 in dieser Größenordnung. Ja? Also nur weil jemand einmal einen sehr hohen Triglyceridwert hat, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt eine monogenetische Erkrankung ist. Trotzdem müssen wir diese familiären Formen, wie wir sagen, erkennen. Ja, habe ich immer. Schön. Sie haben schon gesehen, es gibt also eine lange Liste von sekundären Auslösern, und immer wenn ein Patient hohe Triglyceride hat, dann geht es natürlich darum, hat der Patient so einen Auslöser oder nicht, weil da kann man meistens am besten die Stellschrauben drehen, sei es ernährungstechnisch, wir haben Alkohol gehört, Kohlenhydrate, Typ-2-Diabetes haben wir gehört, verschiedene Medikamente haben wir gehört und so weiter. Da muss man natürlich an die Ursache rangehen, um die Triglyceride zu senken. Also eine bessere Blutzuckerkontrolle und so weiter. Medikamente austauschen. Das Schlüsselenzym im Abbau der triglyceridreichen Partikel ist diese LPL, diese Lipoprotein-Lipase, weil es gibt nur ein einziges Enzym, das das macht und das diese großen Partikel wirklich abbauen kann. Und darauf sind wir angewiesen. Und im familiären Chylomicronemie-Syndrom, das ist jetzt sozusagen die monogenetische Variante, da passiert es, das ist diese sehr seltene autosomale rezessive Erkrankung, ist es, dass durch einen genetischen Effekt die Aktivität dieser Lipoprotein-Lipase ganz dramatisch reduziert ist. Und die haben extrem hohe Triglyceridwerte, die kommen auch sehr selten wirklich hinunter, auch wenn sie alle sekundären Faktoren ausschließen, kommen die selten unter 500 Milligramm pro Deziliter, unter 200 ist praktisch ausgeschlossen. Ja? Und selbst bei strengster Ernährung. Und diese Patienten haben ein sehr hohes Risiko für akute Pankreatitiden. Drum, andersherum gedacht, es sind ungefähr bei 20% der Patienten mit Pankreatitis, haben wir erhöhte Triglyceridwerte, dann sollte man auch denken, ob hier nicht eine genetische Erkrankung vorliegt. Ja, Sie haben hier schon mal links so ein ähnliches Serum gesehen, wenn man genau hinschaut, ist es anders, weil das ist jetzt wirklich rahmig, ja. Und dieser Patient, ich weiß nicht, wenn Sie sich da jetzt vorstellen, einen korpulenten Mann älteren Jahrgangs oder so, nein, das ist ein Säugling, 4 Wochen alt, ja, eine schwere Form eines Lipoprotein-Lipase-Mangels. Und Sie sehen da rechts auch diese typischen Hauterscheinungen, man nennt das eruptive Xanthome, die treten auf, wenn viele Kylomikronen im Blut sind. Da können auftreten, typischerweise stammbetont und Streckseiten der Extremitäten und können dann über einige Wochen bleiben und abheilen. Manchmal sind sie aber auch, persistieren sie aber auch. Nun, diese Lipoprotein-Lipase, damit die funktioniert, braucht die nicht nur ein funktionierendes Molekül der Lipoprotein-Lipase, sondern noch andere Moleküle dazu. Da gibt es das LMF1, dieser Lipase Maturation Factor. Dann das GPI-HBP, also das ist nämlich ein Dimer, das GPI-HBP1, das ist ein Bindungsprotein, das die Lipoprotein-Lipase wirklich ans Endothel dran picken lässt. Und das ApoC2 ist ein obligatorischer Aktivator der Lipoprotein-Lipase, das heißt, ohne die ist es nicht aktiv, das Enzym. Das braucht es eben auch, das ApoA5 aktiviert auch die Lipoprotein-Lipase ist aber nicht obligatorisch. Also Sie sehen, Sie haben ein paar Proteine, die Sie da brauchen, damit die Lipoprotein-Lipase auch wirklich funktioniert. Und dementsprechend gibt es dann auch eben genetische Formen in den Chylomicronämie-Syndromen. Mit Abstand die meisten haben Defekt in der Lipoprotein-Lipase selber, aber eben auch im ApoC2, im GPHBP1, ApoA5, LMF1 und noch ein anderes Enzym. Das GPD1, das nur eine neutral-transiente Chylomikronämie macht. Die schwersten Formen sind beim Lipoprotein-Lipase-Mangel und sehr selten kann der Lipoprotein-Lipase-Mangel auch einmal erworben sein durch Antikörper. Das ist aber wirklich sehr selten. Da haben wir kürzlich einmal einen Fall gehabt. Nun, sehen Sie aber, wenn Sie wieder an die denken, diese Verteilung der Triglyceride, wir haben ein Kontinuum. Und je nachdem, wie weit rechts wir beim Kontinuum sind oder in dieser Abbildung, je höher oben sind, desto stärker werden genetische Faktoren, im schlimmsten Fall eben familiäres Chylomicronämie-Syndrom mit einer monogenetischen Erkrankung, die praktisch immer zu einem ausgeprägten Phänotyp führt. Und auf der unteren Seite haben wir überhaupt nur noch Varianten. Und dazwischen ist alles möglich. Und es gibt zum Beispiel Patientinnen, das ist gar nicht so selten, die einen heterozygoten Lipoprotein-Lipase-Mangel haben. Also das ist jetzt nicht so selten, das ist eine in ein paar tausend. Ja. Und die dann während der Schwangerschaft eine extreme Hypertriglyceridämie durch die ganzen hormonelle Umstellung bekommen und dann sogar auch Pankreatitiden entwickeln können. Also es gibt ein ganzes Spektrum, ja. Aber wirklich eine genetische Diagnostik zahlt sich nur aus, wenn wir wirklich den Verdacht haben, dass es sich um eine familiäre Form handelt. Und um zu so einem Verdacht zu kommen, gibt es ein Scoring-System. Es gibt zwei, aber ich finde, das ist das Einfachere und Bessere. Und wo man einfach nachschauen kann, sozusagen, besteht hier ein relevantes Risiko, dass eine monogenetische Form, also ein familiäres Chylomicronämie-Syndrom, vorliegt. Also hohe Triglyceridwerte sind natürlich da ein Faktor, aber zum Beispiel auch ein wichtiger Faktor ist, wenn einmal die Triglyceride unter 200 waren, außerhalb einer Pankreatitis-Episode, natürlich, das spricht sehr stark gegen eine wirklich familiäre Form. Ja, und hier, das habe ich schon erwähnt, also je höher die Triglyceride sind, desto höher das Risiko ist für eine Pankreatitis und drum Umkehrschluss Patienten, die mit hohen Triglyceriden Pankreatitis entwickeln, sollten in den meisten Fällen genetisch abgeklärt werden. Sie sehen hier nämlich, dass beim familiären Chylomicronämie-Syndrom die Pankreatitis bei weitem häufiger ist als bei diesem multifaktoriellen Chylomicronämie-Syndrom, sozusagen mehr der metabolische Phänotyp, der halt auch Varianten hat, die ihn zu einer Chylomicronämie treiben. ja, da sehen Sie auch hier beim familiären ganz im Vordergrund die Pankreatitis als Komplikation, bei den multifaktoriellen ganz im Vordergrund das kardiovaskuläre Risiko. Da müssen wir in erster Linie, wie wir schon im vorigen Vortrag gehört haben, kardiovaskulär protektiv eingreifen. Ja, metabolische Faktoren. Ja, risikobasiertes Management. Wir haben also sozusagen auf der linken Seite, wo wir von einer familiären, also genetischen Variante reden, da ist eben ganz wichtig, das Pankreatitis-Risiko zu reduzieren. Auf der rechten Seite immer mehr polygene Faktoren und hier eben das kardiovaskuläre Risiko. Und in diesem Spektrum zeigen sich dann auch die Möglichkeiten, die man hat, auch therapeutisch. Das kennen Sie schon, die linke Seite. Und die gilt für die allermeisten Patienten, sage ich eben, wie es der Professor Clodi schon gesagt hat, Alkohol meiden, rasch resorbierbare Kohlenhydrate meiden, Zucker meiden, stärkehältige Lebensmittel deutlich reduzieren, komplexe Kohlenhydrate bevorzugen, das ist es um und auf. Und zum Schluss extra weiter runtergerückt und in Klammern gesättigte Fettsäuren reduzieren, hatten wir einen ganz geringen Effekt im Vergleich zur Kohlenhydratmodifikation. Wenn aber wirklich ein familiäres Chylomicronämie-Syndrom oder ein Patient, der halt offensichtlich mehrere Varianten vererbt hat, die wirklich zu Chylomicronämien neigen, dann und nur dann ist eine Fettreduktion wirklich sinnvoll. Ja? Und dann gibt es auch, gerade beim familiären Chylomicronämie-Syndromen kann man auch mit MCT-Öl und so weiter arbeiten, auf Basis natürlich einer kohlenhydratmodifizierten Ernährung. Hm? Das wurde Ihnen schon skizziert, die verschiedenen Risikobereiche nach ESC. Wenn wir jetzt die Triglyceride-Recommendations anschauen, natürlich oben wieder die Statine, weil das eben die meisten ein kardiovaskuläres Risiko haben. Und dann unten, ganz unten haben wir dann noch die Fibrate, die eben sehr schlechte Datenlage haben, das haben alles gehört. Und jetzt im 2025er Update eben das hochdosierte Icosapent-Ethyl, das kommt im nächsten Vortrag, wichtig, was das alles kann, should be considered, also wir sollten das wirklich machen, und für das FCS, das Volanesorsen, eben eine spezifische Substanz, die gegen ApoC3 gerichtet ist und die im familiären Chylomicronämie-Syndrom sehr wirksam ist und jetzt neu seit September zugelassen in EU das Olezarsen, das sehr leberspezifisch ist und gegenüber dem Volanesorsen, das sehr, sagen wir, komplex handzuhaben ist, eine sehr einfache Substanz dann darstellt. Die Fibrate kennen wir schon. Ja, hier auch nochmal neu gedacht sozusagen. Wir haben da neue Player, eben dieses ApoC3 ganz besonders, auch das FGF21, Fibroblast Growth Factor 21, auch eine wichtige Funktion im Triglyceridstoffwechsel und senkt die Triglyceride. Und wir dürfen auch als sekundäre Effekte bei den ganzen Inkretin-Analoga, gibt es besonders durch die Gewichtsabnahme natürlich auch eine schöne Triglyceridsenkung, die wir nicht vergessen dürfen. Ja, da sehen Sie, ApoC3-Hemmer, da kommen Sie auf 50-80% Triglyceridreduktion, wirklich massive Effekte, derzeit nur zugelassen für das familiäre Chylomicronämie-Syndrom, und Sie reduzieren das Pankreatitis-Risiko, da müssen Sie es mal auf der Zunge zergehen lassen, um 89%. Ja, also wirklich sehr wirksame Substanzen. Nochmal kurz zusammengefasst. Hypertriglyceridämie, ganz wichtig, sekundäre Auslöser, Lebensstil, ganz wichtig, Medikamente. Meistens bei diesen metabolischen Patienten haben wir eine erhöhte hepatische Triglyceridsynthese und gleichzeitig einen reduzierten Abbau über die LPL. Wir haben bei diesen Patienten ein hocharterogenes Lipoproteinprofil mit Small Dense HLDL und niedrigen HDL. Die Ernährungsumstellung und Alkoholkarenz ist das Um und Auf. Kein Medikament, muss sagen, außer diese ApoC3-Hämmer, können von der Wirkstärke her mit einer wirklich guten Ernährungsumstellung mithalten. Und dann Reduktion des kardiovaskulären Risikos, konnte wirklich überzeugend nur das Icosapentethyl, diese besondere Omega-3-Fettsäure, nachweisen. Chylomicronämie, denken Sie dran, wenn Patienten öfters über 1000 Milligramm pro Deziliter haben, dann haben die auch ein hohes Pankreatitis-Risiko. Und wenn es Richtung familiäres Chylomicronämie-Syndrom gehen sollte, dann unbedingt eine genetische Diagnose, weil sonst kann man es nicht feststellen. Und nur bei diesen Patienten ist eine sehr fettreduzierte Ernährung wirklich sinnvoll. Ja, und ApoC3 ist hier der wichtigste Partner in der Reduktion sehr hoher Triglyceride. Gut, damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.
Ja, vielen Dank für deinen wunderschönen Vortrag und die klaren Ausführungen eines sehr komplexen Themas. Und die erste Frage, bitte sehr, Martin.
Na, danke, Thomas, dass du das, du stellst es immer so schön, also trotzdem schwierig zu folgen, aber trotzdem sehr klar da mit deinen mit den Grafiken und das sehr schön gezeigt. Bei den schnell resorbierbaren Kohlenhydraten hast du auch die Fructose herausgehoben mit der Aktivierung dieses zweiten Enzymwegs. Mhm. Und in Amerika ist das ja noch viel mehr ein Problem als bei uns. Wie ist da das Verhältnis zueinander, die Glucose versus Fructose? Was ist gefährlicher oder was macht mehr Schaden?
Also sagen wir, die gefährlich ist die Fructose, ja, das weiß man. Eben, und da gehen auch diese ganzen Leberstudien in diese Richtung. Aber wir müssen immer sagen, es wird immer, also der High Fructose Corn Syrup wird immer sozusagen, das ist the bad guy, ja. Und es ist sozusagen eine Stärke, die aufgespalten wird und dann enzymatisch von der Glucose in die Fructose umgewandelt wird. De facto ist es aber so, dass typische Fruchtsäfte und das, was wir als eine angenehme Süße empfinden, ungefähr Fructose zu Glucose so 55-45% hat. Und drum haben die ganzen Softdrink-Hersteller sich natürlich auch auf ungefähr so ein Verhältnis eingespielt. Ja? Und deshalb, weil es geht also einfach darum, dass wenn Leute die ganze, also hohe Mengen an Fructose und Glucose zu sich nehmen, dann kommt dieses Fettleberproblem und damit assoziiert diese Hypertriglyceridämie viel mehr zum Vorschein und hat wahnsinnig viele negative Konsequenzen. Also sozusagen, man muss das immer ein bisschen so relativ sehen, niemand isst nur Fructose oder so und die Fructose, die sie in einem normalen Obstkonsum drinnen haben, die ist extrem günstig, weil sie mit dem Obst eben auch Ballaststoffe, Vitamine und zuführen. Nur wenn sie sich die 2,5 Liter Softdrinkflasche kaufen und dann im Laufe des Tages leeren, dann haben sie natürlich sehr viel ungünstige Kalorien zu sich genommen. Beantwortet das deine Frage?
Darf ich da kurz nachfragen, gibt es so etwas wie eine nennbare Grenze von Fructose pro Tag, die man gefahrlos zu sich nehmen kann?
Ich würde es gar nicht sagen, weil es geht um die Matrix. Esse ich es mit einem Obst, habe ich einfach, so viel Obst würde ich gar nicht essen, ja, aber süße Getränke sind einfach nicht gesund, man muss es so sagen, wie es ist, egal ob es ein frisch gepresster Fruchtsaft ist oder nicht.
Das ist ähnlich wie die komplexen versus die schnellen Kohlenhydrate, wie genau. Du es gezeigt hast. Mhm. Gibt es eine weitere Frage oder zu Hause, liebe Kolleginnen und Kollegen?
Entschuldigung, Hypertriglyceridemie, die Ursache ist familiär, okay, aber oder Genetik, welcher Gen, welcher Chromosom ist das?
Also die klassischen Gene, das sind die ich gezeigt habe, also LPL ist die wichtigste und die anderen, die ich gelistet habe, da gibt es auch viele Varianten. Ja, also Varianten sind Dinge, die häufig auftreten, die an sich alleine jetzt keine Erkrankung machen, aber die Summe macht es dann aus. Und wenn jemand halt sozusagen mehrere schlechte Varianten vererbt bekommen hat, dann hat er einfach eine höhere Veranlagung dazu, bei Vorhandensein von auslösenden Faktoren, Ernährung und so weiter, dann eine Hypertriglyceridämie zu entwickeln. Das ist immer ein gemeinsames. Ja? Das ist nicht zwingend, außer bei diesen wirklich monogenen Formen.
Dankeschön. Ich wollte fragen, wie ist das, wenn Fruchtsäfte in Kombination mit Sport zu sich genommen werden? Ist es dann die gleiche Auswirkung oder verändert das dann auch den Effekt?
Ja, das ist so, wie wenn Sie beim Auto gleichzeitig bremsen und Gas geben. Es kann schon sein, dass Sie vorwärts kommen, aber es wäre halt besser, wenn Sie nicht bremsen würden. Ja, also besser ist eine sportliche Betätigung, also irgendein Training, mit einer gesunden Ernährung zu kombinieren. Ja, wenn es jetzt im Akutfall sozusagen Sie dann, weiß ich, ein Glas oder was von einem zuckerhältigen oder ein Zuckergel nehmen oder was, Während des Trainings ist es völlig egal, das wird ja sofort verstoffwechselt. Aber so von der Ernährungsform bleibt es eine ungünstige Ernährung. Frage, danke. Ja.
Bitte die letzte Frage. Herr Professor Endler.
Eine kurze Frage noch an den Diabetologen Stulnig. Wie stehst du in dem Zusammenhang zu erstens hochprozessierten Nahrungsmitteln, die immer ins Gerede kommen, und das zweite ist zu Süßstoffen? Wenn du schon den Zucker, also alles, was Spaß macht, verbietest du auch die Süßstoffe?
Gut. Also ich habe nicht den Zucker verboten, ich habe nur gesagt, dass zuckerhältige Getränke, das Obst habe ich sehr zugeraten, hast du gehört. Beim Süßstoff ist es so, dass es natürlich, der Süßstoff selber hat keine Kalorien, ja, aber man weiß, dass 2/3 der gesparten Kalorien nachgegessen werden. Also das ist schon mal, der Effekt ist weit geringer als den man allein hat. Und es gibt halt doch, es führt dazu, dass Menschen immer wieder danach trachten, Süßes zu sich zu nehmen, was im Endeffekt eine Gewohnheit ist. Es ist viel besser, sukzessive sich ein bisschen an weniger Süße zu gewöhnen, dann hat man auf jeden Fall eine gesündere Ernährung.
Vielen Dank für die schöne Diskussion, für den schönen Vortrag. Applaus